Ja, liebe Geschwister, ich bitte euch doch einfach nochmal dann die Schlusssätze zu formulieren, damit wir beginnen können. Ich möchte heute auch wieder, wie wir das so gewohnt sind, vor der Auslegung des vierten Kapitels von dem Buch Ruth die Andacht einbehalten. Und die Andacht soll dann stattfinden im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Glauben an das Wort und Werk Gottes war für alle Geschöpfe schon immer eine ganz große Herausforderung. Und wenn wir so sagen, jawohl, dann würden wir denken, Abraham, der große Glaubensvater, war der, mit dem es begann. Aber es gab vor ihm schon einige, die sich im Glauben wirklich als Vorbilder erwiesen haben. Und viele sind uns nicht bekannt, die kennen wir einfach gar nicht, weil die Schrift sie nicht erwähnt. Aber einige sind uns bekannt, da haben wir auch in Hebräer 11 schon drüber nachgedacht. Und heute aus der Losung, wenn wir den Text im Kontext lesen, dann werden uns drei Männer vorgestellt, die ich im Einzelnen einmal angehen möchte. Ich lese erst aber vorher Hebräer Kapitel 11, die Verse 1 bis 7. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch den Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe, und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt, die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Und durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Das sind jetzt sicherlich viele Verse. Ich werde auch nur über die drei Männer sprechen, die uns hier genannt werden, wobei wir natürlich anschließend wieder über die Frauen reden werden und deren Glauben bezeugen. Fangen wir einmal in Kürze an. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seine Gaben bezeugte. Wir wissen von diesen beiden Brüdern ehrlich gesagt nicht viel. Das eine aber, was wir wissen, ist, beide opfern und Gott schaut sich beide Opfer an und dann erkennt er, dass das von Abel anders war als von Kain. Wir wissen jetzt nichts von dem Blick Gottes, den er auf das Opfer gelenkt hat, und wir wollen uns auch nicht darüber Gedanken machen, was sie geopfert haben. Ich glaube nicht, dass es der Punkt war. Der Punkt war einfach, dass das Herz nicht dabei war. Wir haben im Alten Testament auch Sprüche von Gott, den verschiedenen Propheten, dass es ihm nicht um die Brand- und Schlachtopfer geht, sondern dass die Demut vor ihm zählt und das demütige Herz vor ihm. Und wahrscheinlich ist es auch so gewesen, dass da Abel und Kain den Unterschied gemacht haben. Nicht in der Art, was sie gebracht haben, aber die Herzenseinstellung war anders. Und durch das Opfer, das Abel Gott vertrauensvoll darbrachte, bekundet er seinen Glauben. Vielleicht hat es Abel und Kain nur aus Routine gemacht. Und Abel hat seinen Glauben gezeigt, indem dass er es darbrachte. Unser Opfer, wenn wir jetzt einmal die Spekulation loslassen, was sie geopfert haben, ist unser Opfer das Lamm Gottes selbst. Es ist das vollkommene Erlösungswerk, wenn wir ihn als Sündopfer anbeten im Glauben. Und das ist eigentlich das Opfer, was für uns dargebracht ist. Das wurde dargebracht. Die Frage ist, glauben wir das? Und wenn wir das glauben, ist wieder unsere Herzenseinstellung gefragt, was empfinden wir dabei? Aber bei Abel ist noch etwas. Das heißt am Ende des Verses, und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Das heißt also, das Blut des gerechten Abel schreit noch immer zu Gott. Und das unschuldig vergossene Blut schreit nach Vergeltung. Und genauso sehen wir das bei unserem Opferlamm, bei Jesus. Das Blut Christi, was unschuldig geflossen ist, gibt gerade aus dieser Unschuld die Kraft der Vergebung und dies uns dann zuzusprechen beim Abendmahl, wenn wir dran glauben. Also bei uns ist es jetzt kein aktives Opfern mehr, sondern bei uns ist es passiv, ob wir es glauben. Das ist eigentlich der Punkt und das ist auch der Punkt hier in Hebräer 11. In Vers 5 heißt es, durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe und wurde nicht mehr gefunden. Warum wurde Henoch entrückt? Weil er mit Gott wandelte. Und weil Henoch Gott vertraute, hat er ihn einfach weggenommen. Das war seine Entscheidung, seine freie Entscheidung. Eins ist ganz klar. Ohne den Glauben von Henoch wäre das nicht geschehen. Es heißt ja, es hat Gott gefallen, wie er gelebt hat. Auch wenn wir jetzt keine großen Auszüge von ihm wissen, aber eins wissen wir, so wie er gelebt hat, hat es Gott gefallen. Und genauso sind wir auch als Christen gerufen, uns dem unsichtbaren Gott im Glauben zu nähern. Henoch im Übrigen wurde nicht mehr gefunden. Wahrscheinlich hat man ihn genauso gesucht wie Jesus nach der Auferstehung. Und das ist auch sicherlich der Punkt, dass wenn wir einmal auferstanden sind und aufgefahren sind, dann sind wir einfach hier nicht mehr zu finden. Vers 7, jetzt kommt der Losungsvers von heute. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Und durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Eins können wir von Noah auch hier wieder sehen, oder eins lernen. Noah nahm Gott beim Wort. Wir kennen die Situation, da war nichts erkennbar vom Regen und er baut die Arche. Und in 2. Petrus 2,5 wird uns gesagt, allein Noah, der Prediger der Gerechtigkeit mit 7 anderen. Noah baut nicht nur eine Arche, er hat auch vor dem Gericht gewarnt. Er war Gerichtsprediger. Also Noah hat von dem Gericht gesprochen, was kommen wird, was man noch nicht sehen konnte. Wenn wir die Geschichte lesen, dann wissen wir auch, dass Noah in der Arche ging und es hat noch gar nicht geregnet. Aber er war schon vorher drin. Er hat damit gerechnet, dass es regnen wird. Er hat das geglaubt. Ganz einfach geglaubt. Und warum rettet er seine Söhne und Schwiegertöchter? Die haben es wohl auch geglaubt. Sonst hätten sie ihm beim Bau nicht mitgeholfen. Wird schon stimmen, was Vater sagt. Also das Vorbild ist auch hier einfach gegeben. Sicherlich wird man Noah verspottet haben, als er die Gerichtsbotschaft brachte. Und da sehe ich auch eine Parallele zu Jesus in dem Evangelium. Jesus traut sich, von der Hölle zu sprechen. Wenn wir die Evangelien lesen, dann merken wir das. Und alle Weltreligionen, die 5 großen Weltreligionen, bezeugen das ja auch, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Also nach dem biologischen Tod, den wir sterben müssen, weil wir Sünder sind, geht es weiter. Das erste ist, wir kommen in das Hades, das Todesreich. Und wenn wir nicht gerade entrückt werden wie Elia oder Henoch, weil wir einfach dahin gehören, unser Leben ist nicht lebenswert. Und deswegen nimmt Gott es von uns. Tod ist der Sünde Sold. Das ist einfach, wo wir durch müssen. Und dann in diesem Totenreich ist erstmal nur ein vorläufiger Aufenthaltsort. Das können wir in verschiedenen Schriftstellen nachlesen. Und wenn wir dann nach das Gericht empfangen oder hören werden, dann werden wir wieder zu den Lebendigen gezogen. Aber jetzt müssen wir aufpassen, lebendig werden alle Toten. Entweder ewig bei dem Herrn oder ewig getrennt. Und getrennt von Gott, das ist eigentlich die Hölle. Und die kann hier schon auf Erden beginnen. Wenn wir sehen in den Medien, wozu Menschen alles fähig sind, weil sie Gott los sind, dann ist hier auf Erde schon Hölle. Da gibt es Stadtteile, da möchte abends keiner mehr hin. Da ist die Hölle auf Erden. Die Hölle muss jetzt nicht nur was mit Feuer zu tun haben und Schwefel zu Zeiten Martin Luthers, sondern alleine die Tatsache, dass da keine Gottesnähe ist, keine Gottesfurcht mehr ist. Da ist ganz tiefe Finsternis. Da ist die äußerste Finsternis, wie uns das die Schrift sagt. In Matthäus 8,12 heißt es, hinausgestoßen in die Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Oder Jesus sagt in Matthäus 9,48, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Aber getrennt sein von Gott, das ist eigentlich schon die Hölle. Und das war eben hier der Gerichtsprediger Noah. Der hat nicht nur gearbeitet. Der war so ein Stück weit so ein kleiner Paulus als Zeltmacher. Der hat gepredigt, hat das Volk gewarnt und hat symbolisch seine Eiche gebaut. Er behielt also sein Wissen nicht nur für sich, sondern hat es weitergegeben an seine Familie und für die Zeitgenossen, die noch nichts gesehen haben, die hat er gewarnt. Und genauso ist es auch heute. Wir können uns wirklich freuen, dass wir hier die Gemeinde am Ort der Schlachte haben, dass wir hier das Leithaus haben, dass wir hier Licht senden können. Wenn die Menschen es nicht aufnehmen wollen, dann haben wir es zumindest zu bringen. Und da, wo Fragen sind, haben wir auch Antworten zu geben von der Schrift. Und das ist einfach, was wir verstehen müssen, dass wir unseren Glauben auch praktizieren müssen. Bei Noah wird es ganz bildlich. Da steht nachher aus dem Glauben eine ganz große Arche. Bei uns ist vielleicht am Ende des Lebens nicht so viel zu sehen. Und da überleben nicht so viele durch uns. Aber Gott gibt ja auch verschiedene Aufgaben. Der eine hat die großen Projekte und der andere hat im Kleinen zu treu zu sein. Aber Glauben wissen wir alle. Das ist eigentlich das, was wir müssen. Und das Schöne am Wort Gottes ist eben, das ist so klein, dass Kinder das in der Sonntagsschule nach Hause tragen können. Und das Wort Gottes ist so groß, dass gewaltige Männer gerührt sind. Frauenherzen natürlich auch. Das hat nichts mit Intellekt zu tun. Das hat nichts mit Sprache zu tun. Das hat nichts mit wirtschaftlichen Voraussetzungen zu tun, wie viel Geld man besitzen muss, um gläubig zu werden. Sondern das ist die Kraft Gottes im Evangelium, die den Glauben bewirkt. Und damit bedient sie alle Menschen in allen Lagen. Bis hin am Kreuz, wo der Schächer dann einfach das sagen kann, Herr, gedenke meiner. Bis zur letzten Sekunde, wenn der Glaube gefunden ist, dann ist es das, was Gott sucht. Damals wie heute gilt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil. Amen. Himmlischer Vater, wir sind heute zusammengekommen in diesem Raum an den Lautsprechern, um dein Wort zu hören. Wir möchten so herzlich bitten, dass du unseren Glauben stärken möchtest. Du siehst oft unseren Unglauben, unseren schwachen Glauben. Und doch möchtest du das nicht auslöschen, Du möchtest das Feuer in unserem Herzen entfachen. Und so bitten wir, Herr, dass du uns stärken möchtest an deinem Wort und durch dein Wort, dass unser Glaube Aufschwung bekommt, dass wir ermutigt werden und dir die Dinge anvertrauen, die uns richtig zu schaffen machen. Hab Dank, dass du redest, dass du gegenwärtig bist und dass du uns segnen möchtest. Amen.
Amen.
Ja, liebe Gemeinde hier oder Geschwister hier vor Ort, wir haben heute einen lieben Bruder unter uns, der hat Flügel wie Adler, er heißt jedenfalls Adler, und der möchte uns heute nicht am Flügel begleiten, sondern am Klavier. Und stellt euch vor, was für Lied möchte er? 295, das haben wir schon mal geübt hier. Aber heute singen wir Vers 1 bis 4, Gott ist die Liebe, Vers 1 bis 4 mit Bruder Adler am Klavier. Dankeschön auch für diese wunderbare Begleitung. Unser Bruder hatte eine OP, jetzt kann das Auge wieder ein bisschen besser sehen. Er findet die Tasten, wir freuen uns mit dir. Jawohl, Dankeschön. Ja, herrlich. Wir hatten uns in Kapitel 3 ja mit der Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit Boas schon befasst. Boas war also ein Mann, der keine krummen Wege gehen wollte. Und das sehen wir in Kapitel 3, Vers 12, da sagt er ja zu Ruth, ja, es ist wahr, dass ich ein Löser bin, aber da ist noch ein Löser, näher verwandt als ich. Und wie das Buch schon uns zeigt, da sind ja sehr viele Bewegungen, da trennen sich jetzt die Wege, Ruth geht nach Hause, mit dem, was Boas ihr aufgeladen hatte. Wir hatten darüber gesprochen, es war also auf jeden Fall eine Menge, sodass sie es aufgeladen bekam, das Korn. Und die Wege trennen sich, Boas geht also zum ältesten Dorf, während Ruth nach Hause geht. Und dann beginnt hier Kapitel 4, Vers 1, da heißt es, Boas ging hinauf ins Tor, also demnach war er im Tal, und setzte sich da selbst, und siehe, als der Löser vorüberging, in dem er gerade geredet hatte, sprach Boas, komm, mein Lieber, und setz dich hierher. Und er kam herüber und setzte sich dort. Und Boas nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sprach, setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Boas ist es jetzt ganz wichtig, dass niemand ihm später Vorwürfe machen kann, dass da gemauschelt wurde. Ich weiß nicht, wer das von Ihnen heute mitbekommen hat in den Medien. Es gibt Gerüchte, es wird gemauschelt, dass in Amerika die Wahlen manipuliert waren. Dass einige Hacker da irgendetwas getan haben, dass die Stimmen zugunsten von Herrn Trump rauskamen. Es wird geforscht, also das wird sich dann noch zeigen, was da wirklich war. Aber dieses Mauscheln, dieses Misstrauen, das wissen Sie, das wisst ihr, das seht immer Unfriede. Da ist man sich jetzt nicht sicher, was soll man denn jetzt glauben? Und wenn es dann an dieser hohen Stelle noch, also Präsidentenamt von Amerika, ist ja nicht zu vergleichen mit dem Klassensprecher im 5. Jahrgang, sondern das ist ja ein bisschen was anderes, das ist schon 9. Jahrgang, da kann man sich also wundern, wenn da gemauschelt wird. Und was nur Boas jetzt wichtig ist, dass niemand die Beschlussfähigkeit anzweifeln kann. Das muss rechtmäßig sein. Und das ist für uns ganz wichtig und ganz praktisch zu verstehen. Wir reden immer davon, dass Satan der Widersacher ist. Der greift auch unser Leben an. Und wenn er da Dinge entdeckt, die nicht in Ordnung sind, dann hat er uns ganz schnell beiseite gestellt. Dann stehen wir ganz schnell auf dem Parkstreifen und kommen nicht weiter, weil wir durch unser eigenes Verhalten dazu beigetragen haben. Wir haben nun die Möglichkeit, immer wieder die Sachen zu bekennen, aber wir haben auch die Aufgabe, nicht Anlass zu geben, damit wir da parken müssen. Schaut, Jesus ermahnt seine Jünger genau in dieser Phase dazu, in Matthäus 10, 16, da heißt es, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Löwen. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Und das ist genau die Mischung, die wir als Christen brauchen. Dass wir klug sind, aber dass wir nicht falsch sind. Und wenn wir jetzt Vers 3 und 4 sehen, dann sehen wir, dass Boas strategisch vorgeht. Wenn ihr es vielleicht gelesen habt, dann habt ihr es vielleicht nicht so genommen, warum denn so, was ist denn da los? Aber hier spricht ja auch das Herz von Boas mit. In dem ersten spricht Boas nur von dem Land. Ich lese einmal Kapitel 4, Vers 3. Da sprach er zu dem Löser, die sitzen also jetzt zusammen, Naomi, die aus dem Land der Moabiter zurückgekommen ist, bietet feil den Anteil an dem Feld, der unserem Bruder Elimelech gehörte. Darum gedachte ich es dir vor deine Ohren zu bringen und zu sagen, willst du es lösen? So kaufe es von den Bürgern und vor den Ältesten meines Volkes. Willst du es nicht lösen, so sage mir es, dass ich es wisse, denn es ist kein anderer Löser da als du und ich nach dir. Und er sprach, ich will lösen. Also der Verwandte, der näher dran war, sagt, ich will es lösen. Das heißt, wenn er es jetzt genommen hätte, dann hätte er ganz einfach, rechtmäßig und praktisch seinen Besitz legal vergrößern können. Denn es steht ja hier kein Erbe im Raum. Also er kauft das Land, Naomi kriegt das Geld, alles gut. So war's. Also er sagt, ich will lösen. Jetzt kommt aber Boas zum zweiten Punkt, Vers 5 und 6. Boas sprach, an dem Tag, da du von Naomi das Feld kaufst, musst du auch Ruth die Moabiterin, die Frau des Verstorbenen, nehmen, um den Namen des Verstorbenen zu erhalten als seinem Erbteil. Da antwortet er, ich mag es nicht zu lösen, sonst würde ich mein Erbteil schädigen. Löse dir zu gut, was ich dann hätte lösen sollen, denn ich vermag es nicht zu lösen. Also Boas geht jetzt hier strategisch vor, merken wir das. Ja? Aber in der Art, wie er es vorträgt, verletzt er den anderen Löser nicht. Er stellt ihn nicht bloß. Das Gute ist ja, er will ja Naomi helfen. Aber das Opfer, das kann er gerade nicht bringen. Und damit steht er in einem ganz guten Licht. Und in dem zweiten Teil hier wird also jetzt Vor- und Nachteil des Deals einfach deutlich. Und jeder Anwesende, der das dabei war, nicht nur die 10 Ältesten, auch die Bürger des Volkes, werden einfach verstanden, dass er das Angebot wahrnehmen würde, aber die Hürde ist ihm zu groß. Also er sagt nicht, was geht mich Naomi an, um das mal platt zu sagen, sondern er nähert sich und sagt, jawohl, da mache ich mit. Aber dann sagt er, das ist doch etwas heftig. Und somit bewahrt auch Boas in dieser Phase ihn vor dem Gesichtsverlust. Und wir können das im Neuen Testament auch immer wieder nachlesen, bei Jesus und bei Paulus, ich bringe gleich so ein paar Beispiele, wie die auch taktisch vorgehen. Also sie bekennen natürlich immer wieder das Evangelium und die Kraft Gottes. Aber in gewissen Situationen kommen sie auch mit anderen Mitteln, auch mit Gegenfragen. Ich nehme jetzt nur einmal, damit es nicht zu tief ausgewalzen wird, Matthäus 12, da haben wir ja verschiedene Beispiele, die Verse 15 und folgende. Das ist einmal, sind die Pharisäer und Herodes und treten zu Jesus und sagen, was ist denn jetzt mit dem Zinsgroschen? Und wir kennen alle, wie das ausgeht. Gebt Gott, was Gottes ist und des Kaisers, was des Kaisers ist. Also Jesus lässt sich aber vorher den Zinsgroschen mal zeigen. So, was steht denn da drauf? Also der macht das ganz praktisch. Der nimmt sie quasi rein in die Antwort, aber hält sich auch wieder zurück und lässt das Volk die Antwort geben. Oder danach kommt die Auferstehung der Toten. Da kommen die Sadduzäer mit der Levirats-Ehe, die wir jetzt verstanden haben, und sagt, da ist also eine Frau, die hat 7 Männer, also 7 Brüder geheiratet. Wem gehört sie denn jetzt im Himmel? Und dann sagt Jesus, ihr kennt die Schrift nicht, ihr irrt sehr. Im Himmel werden wir nicht heiraten. Gott ist kein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und unmittelbar danach kommt die Geschichte mit dem größten Gebot. Da ist der reiche Jüngling unterwegs. Auch mit denen redet Jesus und stellt ihn auch vor einer Antwort, vor einer Frage und lässt ihn selbst entscheiden, wie er weitergehen möchte. Und danach dann nochmal die Verse, dann auch die Pharisäer, fragt jetzt Jesus, wer denn jetzt Davids Sohn sei, wo der Messias herkommt. Also das ist nicht nur immer platt, das Wort, einem so vorm Kopf gehauen, sondern da wird die Person reingezogen und in die Entscheidung mit reingenommen. Wir haben auch ein gewaltiges Beispiel, ich könnte da mehr bringen, aber ich bringe nur eins vom Apostel Paulus. Als er da in Philippi war, da lässt er sich erstmal zusammenschlagen. Dann heißt es, er soll das Gefängnis verlassen, weil sie festgestellt haben, dass er römischer Bürger ist. Und dann sagt er, nee, nicht mit Niffen und Neffen. Die sollen mich rausholen hier. Ich lese einmal Apostelgeschichte 16, 37, 39. Paulus aber sprach zu ihnen, sie haben uns ohne Recht und öffentlich geschlagen, die wir doch römische Bürger sind, und ins Gefängnis geworfen. Sollten wir uns nun heimlich vorschicken? Nein. Sie sollen selbst kommen und uns hinausführen. Die Amtsdiener berichteten diese Worte den Stadtrichtern, da fürchten sie sich, als sie hörten, dass sie römische Bürger seien, und kamen und redeten ihnen zu, führten sie hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Sie nehmen also von dem Recht Gebrauch. Und ich finde das einfach befreiend zu wissen, auch als Christen, auch in der heutigen Zeit, dass wir durchaus Rechte und Ehre und Würde haben. Wir müssen uns hier nicht abfertigen lassen in irgendeiner Form, nur weil wir Christen sind. Wir haben bei allem Respekt auch das Recht, Bürger des Staates zu sein und auch als solche behandelt zu werden. Ich denke jetzt nicht, dass wir das übertreiben müssen, aber an dem Punkt einfach klug sein und wissen, wie wir strategisch vorgehen können. Wichtig ist halt immer, dass die Klugheit immer mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit kombiniert wird. Nicht, dass wir da Dinge für uns drehen wollen, sondern dass wir ehrlich und aufrichtig die Dinge so vortragen können, wie sie uns auf dem Herzen sind. Boas macht also jetzt hier den Unterschied zu dem anderen Löser. Wenn wir den Text richtig verstehen, dann weiß Boas hier auch nicht, wie die Geschichte ausgeht. Wenn er jetzt das Land kauft, bekommt er einen Erben? Das weiß er ja nicht, wie die Sache ausgeht. Wichtig ist auch hier zu verstehen, dass wir von Boas nichts wissen oder kaum etwas wissen, außer seinen Charakter sehen wir hier. Vielleicht hatte er schon durch eine vorherige Ehe Kinder. Das Gesetz der Levirats-Ehe war nicht nur auf verheiratete Männer eingeschränkt. Und das hätte auch bedeuten können, dass er schon verheiratet war oder Witwer war, Erben hatte nicht, all das sagt uns der Text nichts. Eins ist jedenfalls unwahrscheinlich, dass ein reicher Mann, gesittet, wie Boas es war, völlig kinderlos oder als unverheiratet gelten würde. Aber das sagt die Schrift uns nicht, deswegen spekulieren wir da auch nicht drüber. Fest steht, Boas und Ruth sind für uns Vorbilder. Eines Verhaltens, das Gott gefällt und das Gott segnen kann. Und wenn ich das schon mal so ein bisschen sagen darf und auch vielleicht mal wiederholen möchte, weil einer das noch nicht gehört hat im Laufe der Wochen. Boas ist so ein Typus auf Jesus. Das hatte ich ja schon gesagt. Und ich gehe ein bisschen weiter, werde dann in den folgenden Tagen nochmal dazu sagen oder mittwochs dazu sagen. Ruth ist ein Typus auf Maria. Aber dazu komme ich dann noch später einmal, vielleicht nicht heute, nächste oder übernächste Woche. Der Löser, um das zusammenzufassen, brauchte drei Punkte. Der musste A, verwandt sein, er musste B, fähig sein und C, er musste willig sein. Und all das erfüllt Jesus für uns. Er wurde Mensch. Wir sind verwandt mit ihm. Er war fähig, weil er ohne Sünde war. Und deswegen konnte er das Lösegeld zahlen. Und er war willig, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Und er war willig und willigt ein, dass er das Opfer für uns hier bringt. Und was bekommen wir so im Vergleich, wenn wir uns mit Ruth vergleichen, auch das? Wir sind Heiden. Wir kommen nicht aus Moab, aber wir kommen auch nicht aus Israel. Wir sind genauso wie Ruth Heiden. Was bietet uns Jesus, wenn wir ihm das Vertrauen schenken? Erstmal bekommen wir den Heiligen Geist, mit dem er uns versiegelt. Dann schenkt er uns die Hoffnung der Auferstehung von den Toten. Dann schenkt er uns das ewige Leben mit ihm selbst. Wir bekommen eine Erbschaft als Adoptivsöhne. Und letztendlich, so ist die Theologie, werden wir einmal auch über Engel richten. Also er schenkt uns eine ganze Menge. Das ist gar nicht die Frage. Aber wichtig ist, dass er willig ist, für uns als Löser einzutreten. Und wie wir es auch im Hebräerbrief dann betrachtet haben, dass er beim Vater für uns bittet. Wenn wir einmal jetzt uns die Sache noch in Kapitel 4 ansehen, dann möchte ich so einen kleinen Sprung machen. In Kapitel 4, Vers 11 kommt der Segensspruch. Alles Volk, das im Tor war, samt den Ältesten sprach, wir sind Zeugen. Ne? Ich hatte ja gerade schon gesagt, es ist wichtig, dass wir wissen, dass da nicht gemauschelt wurde. Und das Volk hat ja jetzt mitgehört, nicht nur der Ältesten, auch das Volk. Und die können jetzt in Vers 11 sagen, wir sind Zeugen. Und dann kommt der Segensspruch, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beiden das Haus Israel gebaut haben. Sei stark in Ephrata und dein Name werde gepriesen zu Bethlehem. Dein Haus werde wie das Haus des Peres, denn Tamar den Juda gebar, durch die Nachkommen, die dir der Herr gegeben wird von dieser jungen Frau. Also das ist ein ganz starker Segensspruch, den sie ihnen hier geben. Sie haben es gehört, sie haben es verstanden und sie besiegeln das hier. Und dieser Segensspruch, Rahel und Lea, das sind die Urmütter des ganzen Volkes. Und das endet dann mit dem Hinweis auf das Haus Peres. Wobei die Tatsache, dass Rahel lange unfruchtbar war, hier einfach verschwiegen wird. Auch die Tatsache, dass beide, Rahel und Lea, ja noch ihre Mägde Bilha und Silpa hatten. Aber durch diese Frauen wurden 12 Jungen ein Mädchen geboren und durch diese Frauen die 12 Stämme Israels aufgebaut. Ein Wort noch zur Unfruchtbarkeit, weil ich das gerade auch bei Rahel angesprochen habe. Wenn wir das Alte Testament lesen bis hinein in das Neue, Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer, ist regelmäßig, lesen wir etwas von Unfruchtbarkeit. Und im Alten Testament, das werden wir heute schwer verstehen, geht man in erster Linie immer davon aus, dass die Frauen unfruchtbar waren. Das ist im Alten Testament so allgemein. Also die Unfruchtbarkeit wird eher bei den Frauen gesucht als bei den Männern. Aber um das gleich hier aufzuklären, vergessen wir nicht, dass Ruth bereits mit Malchon verheiratet war. Und aus dieser Ehe sind keine Kinder hervorgegangen. Also wir wollen jetzt hier nicht ins Grübeln kommen, aber wir können auch sehen, dass es manchmal nicht so eindeutig ist, wie das Alte Testament es uns zeigt. Der Bezug zu Peres und seiner Mutter Tamar liegt natürlich auf der Hand. Sie war auch eine Ausländerin, wahrscheinlich eine Kanaaniterin, und auch sie hat die Sache selbst in der Hand genommen. Und in beiden Fällen, Tamar und Ruth, handelt es sich um eine Levirats-ähnliche Ehe. Ich hatte davon gesprochen. Hier heißt es, werde mächtig in Ephrata und bekomme einen Namen in Bethlehem. Das ist mehr als eine Aufforderung, das ist ein Segen. Später wird dieses Wort wörtlich geschehen, aber das können die Ältesten jetzt noch gar nicht wissen. Boas sollte einen Namen in Bethlehem bekommen, das heißt, seine Familie sollte im besonderen Maße bekannt werden. Seine Familie sollte besonders geachtet werden unter den Einwohnern der Stadt. Durch die Nachkommenschaft von Ruth und Boas bekam es schließlich den großen König David und seine Dynastie. Und er hat das Haus gebaut in einer ganz besonderen Weise. David wurde mächtig in Ephrata und sein Name ist heute untrennbar mit dem eigentlich unbedeutenden Städtchen Bethlehem verbunden. Und schließlich ist Jesus der Sohn Davids, dessen Geburt in Bethlehem dieses kleine Städtchen auch unvergesslich machen. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit schauen wir da wieder hin. Und glaub mir, Geschwister, das ist alles kein Zufall. Da hat Gott seinen Plan. Er ist dabei. Und das heißt jetzt in Vers 13, schaut, so nahm Boas die Ruth, dass sie seine Frau wurde. Und als er zu ihr einging, gab ihr der Herr, dass sie schwanger ward, und sie gebar einen Sohn. Ausdrücklich wird hier gesagt, dass der Herr die Schwangerschaft geschenkt hat. Bis zu diesem Zeitpunkt lesen wir eigentlich in Kapitel 2, dass Ruth sagt, ich gehe aufs Feld, um Ehren zu sammeln. Und in Kapitel 3 lesen wir, dass Naomi zu Ruth sagt, geh mal zur Tenne, da liegt Boas. Aber jetzt, hier, schenkt der Herr die Schwangerschaft. Das heißt also, Kapitel 2 und 3 liegt auch im Segen. Aber das hier, was jetzt hier geschieht, ist mehr als das. Es wird dem gegenübergestellt. Es wird Kapitel 2 und 3 gegenübergestellt, dass der Herr hier das segnet. Es gibt noch eine Stelle im Buch Ruth, das ist in Kapitel 1, 6, da wird auch über Gottes Handeln gesprochen. Und zwar erfährt Ruth, dass in Israel die Hungersnot zu Ende ist. Da hat Gott auch gehandelt. Das heißt also, so wie er damals das Geschick Israels wendete, so wendet er nun auch das Geschick von Naomi und Ruth. Unter der Hungersnot hatten alle zu leiden. Deswegen war ihr Ebimelech und Ruth und Naomi nach Moab gezogen. Da haben alle drunter gelitten. Aber jetzt wendet er das Geschick dieser beiden Witwen. Und so wie Gott Fruchtbarkeit auf dem Feld geschenkt hat, so schenkt er jetzt Fruchtbarkeit, damit Ruth ein Kind gebären kann. Also legt Gott hier den Grundstein einmal für die Rückkehr von Ruth, von Naomi, mit ihrer Schwiegertochter, als er das Schicksal des Landes wendet. Und jetzt schließt er die Geschichte insoweit ab, dass er einen Nachkommen schenkt. Und dann lesen wir wie in Kapitel 1, 19, in Vers 14, da sprachen die Frauen zu Naomi, gelobt sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat, dessen Name werde gerühmt in Israel. Der wird dich erquicken und dein Alter versorgen, denn deine Schwiegertochter, die dich geliebt hat, hat ihn geboren, die dir mehr wert sind als 7 Söhne. Das heißt also, hier sind die Frauen jetzt wieder aktiv, von denen wir gelesen haben in Kapitel 1, 16, 19. Und da ist es so, dass sie Gott preisen und hier wird der Bundesgott genannt. Also wir müssen, ich sagte das schon immer wieder, wir haben über 600 Gottesnamen, da müssen wir nochmal durchgehen. Aber es gibt den Schöpfergott, den Allmächtigen und so weiter und den Bundesgott. Der Bundesgott Israel ist der, die Treue hält. Und da hatte ich ja, glaube ich, letzte Woche von gesprochen, von Chesed, dass er mehr ist als nur der Gott, der spricht, sondern der selber auch die Treue hält. Und eigentlich war ja jetzt Boas der Löser, der das Land zurückkaufen sollte, damit Naomi wieder Geld hatte. Aber aus dieser Beziehung zwischen Ruth und Boas geht ja ein Kind hervor und das konnte Boas nicht wissen. Naomi war erstmal versorgt. Sie hatte Geld, das Land war zurückgekauft, damit war alles gut. Aber jetzt geht die Zeit ins Land, mindestens 9 Monate, und dann wird Obed geboren. Wir lesen in dieser Zeit nichts von beiden. Und jetzt wird aber Obed, und da müssen wir genau hinhören, der Löser von Naomi. Die Frauen preisen hier Gottes wunderbares Eingreifen zugunsten der Familie Ebimelechs. Gott verhindert also hier, dass eine Familie ausstirbt. Denn das Land zurückkaufen ist das eine, aber jetzt auch noch einen Erben zu haben, das toppt natürlich die ganze Sache. Und auch bei Abraham und Sarah sehen wir das Eingreifen Gottes, dass am Ende diese Familienlinie nicht ausstirbt. Kommen wir zu Vers 15. Der wird dich erquicken und dein Alter versorgen, denn deine Schwiegertochter, die dich geliebt hat, hat ihn geboren, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Hier wird also sehr, sehr viel über Ruth noch einmal zum Ausdruck gebracht. Obed sollte Naomi ihr Leben zurückbringen und sie im Alter versorgen. Wisst ihr noch, wie wir in Kapitel 1 darüber gesprochen haben, über das Wort umkehren, Umkehr, Umkehr zu Gott? Da heißt es ja in Kapitel 1, 21, mit leeren Händen hat mich Jahwe zurückgebracht, mit leeren Händen. Das stimmt gar nicht. Sie ist ja gar nicht mit leeren Händen gekommen. Sie hatte ja Ruth dabei. Also so leer waren die Hände ja gar nicht. Aber das haben sie noch gar nicht erkannt. Und jetzt hat aber Gott ihr Leben zurückgebracht. Also sie ist zwar zurückgekommen, sie ist umgekehrt. Aber jetzt schenkt ihr Gott quasi das Leben, er bringt ihr das Leben zurück. Und die Frauen weisen Naomi darauf hin, dass Obed geboren wurde, weil die Schwiegertochter Ruth sich vorbehaltslos auf ihre Seite gestellt hat. Und der Hauptgrund hier ist, weil Ruth sie geliebt hat. Die mochte sie. Da war eine ganz, ganz tiefe Beziehung zwischen diesen beiden Frauen. Obed war besser als 7 Söhne, wie verstehen wir das? Mal ganz einfach, fangen wir mal von vorne an. Naomi hatte ihren Ehemann verloren. Und dann hat sie auch ihre beiden Söhne verloren, Kiljon und Malchon. Aber jetzt hat sie quasi durch Ruth 7 Söhne empfangen und das ist im hebräischen Verständnis eine Idealzahl. Das ist die Fülle des Segens, wird hier symbolisch ausgedrückt. Hannah betet auch so in Kapitel 1. Samuel, Kapitel 2, 5, Die Unfruchtbare hat sieben geboren. Natürlich hat sie nur einen geboren. Aber das hat diesen Wert, das ist eine symbolische Zahl der Vollkommenheit. Das wäre auch wieder ein Thema, was wir mal machen müssten, was wir über die Zahl sieben reden, die immer wieder vorkommt, ne, von sieben Tagen der Schöpfung bis zu den sieben Sendschreiben in der Offenbarung und so weiter, die sieben Siegel und so und so weiter. Also auch das ist eine symbolische Zahl, aber das zeigt den Wert, der hier dahinter steckt. Das ist schon gewaltig, wenn ein Kind geboren wird. Die Tage bekam ich eine E-Mail, dass ein lieber Kollege von mir Vater geworden ist. Und das ist immer was ganz Gewaltiges, auch in unseren Zeiten noch, wenn ein Kind geboren wird. Aber der Wert der Treue wird wiedergegeben, sie hat sieben Kinder geboren, dir diese Zahl einfach, die dahinter steht. Also das ist also nicht jetzt falsch zu verstehen, sie hat nicht sieben geboren, sondern das ist hier symbolisch. Und dann kommt noch hinzu, und da möchte ich mich aber jetzt die Frauen nicht wehtun, das war im Alten Testament so, da war das Leben eines Sohnes mehr wert als das einer Tochter. Das ist heute noch in vielen Ländern so. Ne? Gerade in islamischen Ländern, in Pakistan und vielen anderen, da ist es sogar so, dass Eltern ihre Kinder töten, wenn sie sehen, das ist ein Mädchen. Und das ist wirklich traurig, weil die haben jetzt das Problem, das ist traurig, weil jetzt gibt es nicht genug Frauen. Und deswegen vergewaltigen die Männer die Frauen. Das ist also selbstgemachtes Elend und Leid, weil sie nicht auf das Wort Gottes hören. Also ganz tiefe Nöte, die einfach dahinter stecken. Aber so war das gewesen. Und Ruth war ja jetzt nur die Schwiegertochter und sie war ja nur eine Ausländerin. In 1. Samuel 1,8 kommt Elkanah, aber ihr Mann, und spricht zu Hannah: Warum weinst du? Und warum isst du nicht? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Das ist also eine Zahl, die hier angegeben wird, die einfach das deutlich machen soll, wie wichtig und wie wertvoll einer hier ist. Und jetzt kommen wir zu Vers 16. Da heißt es: Naomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und ward seine Wärterin. Jetzt haben wir hier eine juristische Sache. Ruth war rechtlich eine Ausländerin und es hätte jetzt auch angezweifelt werden können, ob die Levirats-Ehe so in Ordnung ist. Denn wenn wir von der Levirats-Ehe ausgehen, dann wäre das der Sohn von Malchon gewesen. Ich habe das ja vorgelesen, ne? Wenn also da ein Kind geboren wird, dann geht es da weiter, wo das aufgehört hat. Und das wäre also Malchons und Ruth. Da Ruth aber Naomi liebte, entschließt sie sich, das Kind Obed, ihren rechtmäßigen Sohn von Elchimelech und Naomi, als solchen zu betrachten. Und auch das ist jetzt wieder so ein ganz wunderbares Bild in dem Buch. Naomi hat sich ja am Anfang darüber beklagt, dass sie keine Kinder mehr bekommen kann. Wisst ihr noch, als sie sich trennt von Orpa und Ruth, sagt sie: Also Schwiegertöchter, geht. Ich kann keine Kinder mehr bekommen, selbst wenn heute Nacht, wollt ihr so lange warten. Aber symbolisch hat sie jetzt wieder ein Kind im Schoß. Und das, was ihr dahinter sehen müsst, ist einfach das Unglaubliche, was Gott schenkt. Nicht immer, ich weiß das, nicht immer. Aber hier ist sie quasi wieder Mutter geworden eines Sohnes. Und Ruth hat sie so lieb, dass sie ihr das Kind gibt, dass sie das Kind aufziehen soll. Und das steht einfach dahinter, dieses Bild dahinter, dass sie ihre Schwiegermutter erfreut und erquickt, indem dass das Baby auf ihrem Schoß sein darf. Wir müssen auch verstehen, dass die Zeit einfach so war, dass als Naomi aus Moab zurückkam, sie von den Frauen auch ein wenig betrachtet wurde, vielleicht auch spöttisch belächelt wurde. Und dass das Verhältnis unter den Frauen nicht so gut war, als sie in ihre ehemalige Heimat zurückkam. Dass sie vielleicht gestichelt haben: Na, wo ist denn dein Mann, wo sind denn deine Kinder? Dass sie da in diese Wunde noch ein wenig gebohrt haben. wärst du mal hier geblieben, dann wäre nichts passiert und so weiter. Wir kennen solche Sachen. Sie war verbittert, das können wir ja in Kapitel 1 nachlesen. Also wenn ihr das heute Abend mal wollt und habt noch ein bisschen Zeit, dann legt mal Kapitel 1 und Kapitel 4 nebeneinander. Und dann könnt ihr wunderbar sehen, wie sich das gewendet hat. Und wie tief die Informationen sind, die wir hier bekommen. Ruth kommt, Naomi kommt zurück, ist verbittert, Gott schenkt ihr Zugang zur Gemeinde und Gott wendet das Blatt. Jetzt ist sie nicht mehr nur Fremde im eigenen Land, sondern bekommt auch wieder Kontakt zu den Nachbarinnen. Und sie wird ein Teil der Volksgemeinschaft in Bethlehem. Kommen wir zu einem schwierigen Punkt, Vers 17. Und ihre Nachbarin gaben ihm einen Namen und sprachen, Naomi ist ein Sohn geboren und sie nannten ihn Obed. Der ist der Vater Isais, welcher Davids Vater ist. Das ist schon ungewöhnlich. Da haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen. Wie kommen die Nachbarinnen dazu, ihm einen Namen zu geben? Normal gewesen tun das Eltern. Aber das haben wir jetzt schon begriffen. Wir haben hier eine sehr komplizierte Situation. Die Situation ist, dass Obed der Sohn von Ruth und Boas war. Aber zugleich war er der Sohn von Ruth und Malchon. Weil er nach der Levirats-Ehe eigentlich der war. Und ebenso der Sohn von Naomi und Ebimelech. Weil es ja diese Linie vertritt, die er weiterführt. Also wahrscheinlich war diese komplizierte Situation so, dass die Nachbarinnen lange darüber nachgedacht haben, wie handeln wir denn jetzt, wie machen wir deutlich, dass wir ihn auch wieder aufnehmen, dass wir ihn als rechtmäßigen Erben einsetzen. Die Ältesten haben das ja gesagt, wir haben es verstanden, der Löser will nicht, er will und wo gehört das Kind hin? Die Nachbarinnen hatten ja Zeit, sich vorzubereiten. Aber sie machen auch hier deutlich, dass Naomi ein Sohn geboren wurde. Und das trifft dann besonders, wenn Naomi sagt, ich kann keine Kinder mehr bekommen und hat jetzt ein Baby im Arm. Die Nachbarn wussten ja, dass das Kind von Boas und Ruth war. Und sie geben ihm den Namen Obed. Und wenn das so verstanden wird und übersetzt wird, dann heißt das Diener. Und Obed wird jetzt plötzlich der Vater Isais und damit der Großvater von David. Und ich finde einfach, das ist eine bewegende Geschichte. Wenn wir jetzt nochmal Kapitel 1 und 4 zusammenlegen, da sind zwei mittellose Witwen. Die haben nichts. Als Frauen galten sie nichts. Aber in der Treue zueinander und füreinander halten sie zusammen und bekommen jetzt den Segen zurück. Wir haben vorher in der Bibelstunde, in der Gebetsstunde Psalm 126 gelesen, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Und ich weiß nicht, wie viele Tränen bei Naomi geflossen sind. Und ich weiß auch nicht, wie viele Tränen bei Ruth geflossen sind. Und ich weiß auch nicht, wie viele Tränen bei ihnen hier fließen. Aber eins weiß ich, dass diese Tränen nicht verloren sind, wenn es von einem aufrichtigen Herzen kommt, wenn wir wirklich drunter leiden. Jesus hat auch für Jerusalem gebetet. Und er will genau das, er wollte sie sammeln unter seinen Fittichen und Flügeln. Und was war mit Ruth? Sie ist gekommen und hat Schutz gesucht bei dem Gott Israels. Und Zuflucht gefunden bei Boas, als er den Zipfel aufdeckte. Ich hatte ja einen Abend davon gesprochen, wenn wir die Bettdecke zusammenschlagen, lasst uns nochmal danken, dass wir Zuflucht haben, auch irdisch hier. Dass wir ruhen können, dass wir zur Ruhe kommen können. Aber das erfüllt sich jetzt gerade hier in diesen Versen. Und das ist also hier diese Art und Weise, die das Buch Ruth bildet, den Übergang zwischen 1,1 dieser bösen Richterzeit, wo jeder tat, was ihm gut dünkte. Und wir kommen jetzt mit David in diese Königszeit rein. Für König David ist ja ein leuchtendes Beispiel für das, was er in Israel tun durfte. Und hier wird auch deutlich, dass diese Anmerkungen, die die Ältesten gegeben haben, Wirklichkeit werden. Was von den Segenswünschen gesagt würden, geht auf einmal in Erfüllung in einer Weise, wie man es gar nicht gedacht hat. Jahwe hat Ruth vergolten und ihr alles zuteil werden lassen, mehr als sie gebeten hat. Unter seinen Flügeln hat die Heidin Zuflucht gefunden. Kapitel 2, 12. Der Herr vergelte dir deine Tat und dein Löhn möge vollkommen sein bei dem Herrn, den Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht fändest, sagt Boas. Gott hatte ihr Ruhe geschaffen in dem Haus. Das sagt Naomi, Kapitel 3, 1. Ihre Schwiegermutter sprach zu ihr: Meine Tochter, ich will dir eine Ruhestatt suchen, dass dir es wohl gehe. Und ich hatte darüber gesprochen, dass Ruth immer wollte, dass es Naomi gut geht. Und Naomi wollte immer, dass es Ruth gut geht. Und so taten sie sich beide gut. Sie war wirklich eine gesegnete Frau. In Kapitel 3, 10 lesen wir das. Da sagt Boas: Gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast deine Liebe jetzt noch besser erzeigt als vorher, dass du nicht den jungen Männern nachgegangen bist, weder den Reichen noch den Armen. Schauen wir auf Boas. Auch Boas war ein Mann, der gesegnet wurde. Das sehen wir in Kapitel 2, 20. Wir vergessen auch nicht, wie Boas zum Feld kommt. Er sieht da Ruth und fragt: Wer ist diese junge Frau? Und dann wird von dem Vorarbeiter erzählt, wer diese Frau ist. Da heißt es: Gesegnet sei er, das sagt Naomi zu Boas, gesegnet sei er vor dem Herrn, der seine Barmherzigkeit nicht abgewendet hat von den Blendigen und von den Toten. Und Naomi sprach zu ihr: Der Mann steht uns nahe, er gehört zu unseren Lösern. Wo warst du? Ich war auf dem Feld. Und dann gibt Boas ihr reichlich und Naomi sagt: Gesegnet sei der. Und so kommt einfach hier so der Segen zusammen. Segen, das hatte ich an einem Abend schon gesagt, bedeutet ja etwas Gutes wünschen. Wir können ja nichts Gutes schaffen, aber wir können dem anderen wünschen, dass Gott ihn segnet. Das heißt also, dass wir ihm gute Gedanken wünschen, Klarheit, Verständnis, Bewahrung, dass wir ihm was Gutes wünschen, nichts Böses, was Gutes wünschen. Das ist diese einfache Form, wenn wir einem anderen segnen möchten. Wenn Pastor Latzel hier, ob das nun eine Taufe ist oder Trauung ist oder was auch immer das ist, wenn er jemand segnet, dann kann das nur gut sein, dass Gott das erfüllen möchte. Aber das wird uns hier in dem Text so deutlich. Gott hat dafür gesorgt, dass es ein Haus wird wie Rahel und Lea. Und durch Boas Nachkommen und David das Königreich ausbaut, ist es ja in einer ganz großen Art und Weise gebaut worden. Und Ephrata und sein Name wurde bekannt. Und Bethlehem ist bis heute bekannt. Also selbst in dieser dunklen Zeit, in der wir jetzt leben, ich glaube, den einen oder anderen würde man hier fragen an der Schlachte, ob er irgendwas mit dem Wort Bethlehem verbinden kann. Und ich glaube, auch nach langem Zögern wird man drauf kommen, was in Bethlehem geschehen ist. Das hat sich sprichwörtlich erfüllt. Und alles Volk, das im Tor war, samt den Ältesten, sind ja Zeugen. Da heißt es: Der Herr macht die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israels gebaut haben, sei stark in Ephrata und dein Name werde gepriesen zu Bethlehem. Und dann kommt diese Dynastie von David. Dann heißt es aber weiter: Aus der Nachkommenschaft Boas war ja noch Peres und seine Familie. Und da heißt es: Und dein Haus werde wie das Haus des Peres, den Tamar dem Juda gebar, durch die Nachkommen, die dir der Herr geben wird von dieser jungen Frau. Und aus dieser Linie, und das wissen wir auch jetzt, kommt der Messias. Also was sich hier erfüllt, das hätten wir uns so am Anfang nicht ausdenken können wahrscheinlich. Wir haben es gewusst. Ich sage euch ganz ehrlich, Geschwister, das Buch Ruth, das kann man 10 Minuten in der Kinderstunde erklären. Das ist so einfach, das versteht jeder. Aber wir könnten hier noch ein halbes Jahr graben und würden immer wieder neue Sachen entdecken, wie tief es eigentlich ist. Das ist ja das Geheimnis des Wort Gottes. Gott schenkt uns ja sein Wort, damit wir es verstehen können, damit wir es anwenden können, damit wir was rausziehen können. Wir haben so viele Lebensbilder in der Bibel, wo wir immer wieder betrachten können, wie haben sich Menschen verhalten. Und diese Prinzipien, die ehrlichen, aufrichtigen Prinzipien, die können wir für unseren Alltag übernehmen. Und das sollen wir auch. Dass Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, das kann Gott segnen. Und wenn wir so leben, dann wird er uns segnen. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil er sein Wort segnet. Er steht dazu. Mir verschlingt so langsam die Stimme. Das ist auch gut, dass ich jetzt aufhöre, weil die Zeit wieder so weit ist. Aber lasst uns weiter über das noch nachdenken. Ich werde nächste Woche noch ganz kurz auf die Verse 18 bis 22 eingehen. Das ist das Geschlechtsregister. Da werde ich ja nächste Woche noch kurz etwas zu sagen. Ja, liebe Geschwister an den Lautsprechern, ich muss mich für heute Abend wieder verabschieden. Leider ist die Zeit wieder so vorangeschritten, dass wir abgeschaltet werden. Ich wünsche Ihnen, Gott befohlen, einen schönen und einen gesegneten Abend. Bis nächste Woche.